Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es bei uns einerseits um den Haushalt 2024. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat einen Entwurf für den Etat vorgelegt, der von vielen Experten kritisch gesehen wird. Außerdem sprechen wir über den AI Act der EU. Hier will die Bundesregierung nun ihre Zustimmung erteilen, was bedeutet, dass die Mehrheit für die KI-Regulierung gesichert sein könnte. Wir haben Dienstag, den 30. Januar, und ich bin Kevin Knitterscheid.
Wir haben es uns nicht leicht gemacht im Bundeskabinett und auch nicht im Deutschen Bundestag in den Beratungen des Haushaltsausschusses. Aber es hat sich gelohnt.
Ja, mit diesen Worten hat Bundesfinanzminister Christian Lindner heute seinen Entwurf für den Haushalt 2024 verteidigt. Wir erinnern uns kurz, im November hatte das Bundesverfassungsgericht den Nachtragshaushalt 2021 für verfassungswidrig erklärt und seither muss die Bundesregierung sparen, um die Schuldenbremse einzuhalten, die in Deutschland seit Anfang 2009 gilt. Eigentlich eine gute Sache, wären da nicht die vielen großen Transformationsaufgaben und Krisen zu bewältigen, durch die Deutschland jetzt schon seit ein paar Jahren schlingert und die viel Geld kosten. Mit Spannung haben deshalb alle darauf gewartet, wie der nächste Haushalt aussehen würde. Wo wird gekürzt, wo wird investiert und reicht das Geld am Ende wirklich aus, um Deutschland vom Krankenmann Europas wieder an die wirtschaftliche Spitze der EU zu bringen? Über diese und weitere Fragen sprechen wir gleich mit Julian Olk, Handelsblatt-Reporter in Berlin. Er hat auch mit Wirtschaftsexperten darüber gesprochen, welche Reformen sie für die Schuldenbremse vorschlagen. Und im Kern geht es da um eine Lockerung. Wie die aussehen kann und was das bedeutet, darum wird es gleich bei uns gehen. Doch bevor wir jetzt über den Haushalt sprechen, wagen wir erstmal einen kühlen Blick auf die Märkte. Und der kommt heute von Judith Henke, Finanzredakteurin aus Frankfurt. Hallo Judith.
Hallo Kevin.
Ja, wenn ich mir heute so den DAX anschaue, dann stelle ich fest, der Aktienindex steht kurz vor einem Rekordhoch. Wie könnte es jetzt weitergehen?
Ja, das ist richtig mit dem Tageshoch. Das lag bei 16.999 Punkten. Das war direkt in den ersten Handelsminuten. Ja, mit diesem Tageshoch fehlten nur noch 5 Punkte für eine Bestmarke. Ich habe eben noch mal nachgeschaut. Da waren es 16.975 Punkte. Das heißt, so hoch wie zu Beginn des Tages steht der Leitindex nicht mehr. Und ja, im Prinzip haben wir so eine Aufwärtstendenz schon seit Mittwoch. Davor hatten wir einen Abwärtstrend und auch bereits vergangenen Freitag gab es den höchsten Schlusskurs der DAX-Historie. Ja, und wie es weitergeht, da gibt es verschiedene Meinungen zu. Ein Analyst meint zum Beispiel, wenn jetzt der DAX eben das neue Rekordhoch erreicht, dann wird er sich erstmal in so einer Handelsspanne zwischen 17.003 und 17.220 Punkten bewegen. Ja, aber wir haben ja immer einmal die Woche diese Handelsblatt-Umfrage, das DAX-Sentiment. Und ja, dieser Umfrage zufolge dürfte es aber jetzt kein Selbstläufer sein, dass die Rallye weitergeht. Wenn es keine externen Beschleuniger gibt, dann kann da auch schnell wieder eine Stagnation oder ein Abwärtstrend eintreten.
Ja, Vorbild können ja vielleicht auch die USA sein. Da ist die Rekordjagd nämlich bereits im vollen Gange. Der S&P 500, der erklomm am Mittwoch ein neues Rekordhoch. Geht da die Rallye denn weiter?
Ja, gute Frage. Also die Bewertungen steigen ja auch im Prinzip dadurch immer weiter. Und man kann sich dann ja schon die Frage stellen, ab wann ist ein Kursgewinnverhältnis zu hoch? Und ab wann sollte man da lieber sich zweimal überlegen, ob man da auch noch den anderen Anlegern hinterherrennen möchte? Aber warten wir mal diese Woche ab. Das wird interessant. Da veröffentlichen mit Apple, mit Amazon, Meta, Alphabet und Microsoft die größten Tech-Unternehmen ihre Geschäftszahlen. Das sind im Prinzip die Unternehmen, die über 40% der Marktkapitalisierung des Nasdaq 100 ausmachen. Also ich denke mal, wir dürften da mit Schwankungen rechnen, je nachdem wie die Zahlen ausfallen. Ja, und angesichts, wie ich schon sagte, dieser hohen Bewertung, da darf es eben nicht zu Enttäuschungen kommen. Da müssen wirklich die Big-Tech-Unternehmen diese Woche auch liefern.
Ja, es bleibt also spannend, fasse ich mal zusammen. Gibt es denn heute schon mal interessante Einzelwerte?
Ja, in Deutschland gibt es einen interessanten Einzelwert, nämlich Delivery Hero. Da war die Aktie das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, bei minus 5,2%. Warum? Der Essenslieferant, der hat sich nach 2,5 Jahren mit Verlust von seinem Anteil am Branchenrivalen Deliveroo getrennt. Und ja, das kam nicht so gut an. Schon in den vergangenen 12 Monaten ist die Aktie von Delivery Hero abgestürzt um mehr als 60%. Und mit dem heutigen Tagestief von 20,09 Euro erreichte das Papier auch gleichzeitig ein Rekordtief.
Ja, ebenfalls interessant ist ja heute die Aktie von Hapag-Lloyd. Warum?
Ja, die ist interessant, weil sie zwischenzeitlich fast 10% an Wert verloren hat. Das liegt an den vorläufigen Zahlen für 2023, die das Unternehmen heute veröffentlicht hat. Der Umsatz halbierte sich demnach im Vergleich zum Vorjahr auf nahezu 17,9 Milliarden Euro. Und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, das lag nur noch bei einem Siebtel des Vorjahreswerts. Naja, woran liegt das? In den Jahren davor, also 2021 und 2022, hatten die Containerreedereien Rekordgewinne eingefahren. Das lag an den Corona-bedingten Hafenschließungen. Die führten zu massiven Engpässen und deshalb stiegen die Frachtraten auf mehr als das Fünffache. Und das hat sich eben jetzt wieder normalisiert. Der Transportpreis, der ging wieder von $2,863 auf $1,500 zurück und die Transportmenge, die erhöhte sich aber nur ganz leicht. Deshalb hat der Ertragseinbruch die Märkte auch gar nicht so überrascht. Die Analysten hatten sowieso nicht mit einem so hohen Umsatz gerechnet. Trotzdem, die Anleger waren wohl nicht so begeistert heute.
Ja, nicht so begeisternd sind nicht nur die Geschäftszahlen von Hapag-Lloyd, sondern auch die Aussichten der deutschen Wirtschaft. Der Internationale Währungsfonds traut der deutschen Wirtschaft 2024 nur noch ein Wachstum von 0,5% zu, wurde heute mitgeteilt. Was sind denn die Gründe dafür, dass wir so schlecht abschneiden?
Ja, ich glaube, wir sind nicht nur gerne beim Eurovision Song Contest Schlusslicht, sondern auch bei den Wachstumsaussichten und sogar international. Denn in den 6 Wirtschaftsräumen und 16 Ländern, die der Internationale Währungsfonds insgesamt untersucht hat, schneidet keiner schlechter ab als Deutschland. Ist das nicht schön? Das hat mehrere Gründe. Einerseits Inflation und eben die hohen Zinsen, aber eben auch der russische Angriff auf die Ukraine. Deutschland war sehr lange sehr abhängig von Russland und jetzt, ja, leidet man natürlich darunter, dass man sich nicht mehr auf Russland verlassen kann und auch möchte. Die Energiepreise sind gestiegen. Das bekamen vor allem die Industrieunternehmen zu spüren, die auch deutlich weniger produzierten. Außerdem hatten wir mehrere Handelskonflikte und das schadet eben der deutschen Konjunktur, weil die besonders abhängig ist vom internationalen Handel. Ich nenne da mal eine Zahl. Also 2022 exportierte und importierte Deutschland Waren im Wert von insgesamt rund 3 Billionen Euro und das ist mehr als die Hälfte der Ausfuhren der gesamten EU. Und wenn wir so mal schauen, was derzeit an geopolitischen Risiken herrscht, dann glaube ich nicht, dass sich dieses Problem so schnell lösen wird.
Nee, vor allen Dingen auch, wenn man bedenkt, wie wenig Finanzmittel die aktuelle Bundesregierung zur Verfügung hat, um diese Krisen zu bewältigen. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein, sondern das bespreche ich gleich mit Julian Olk. An der Stelle erstmal vielen Dank, Judith, nach Frankfurt.
Gerne.
Und wie immer der wichtige Hinweis, alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Und damit kommen wir jetzt zum Haushalt. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat am Dienstag einen Vorschlag für den Etat 2024 vorgelegt. Der war lange erwartet worden, nachdem das Bundesverfassungsgericht die Regierung mit einem Urteil zu verantwortungsbewussterem Haushalten ermutigt hat. Und was dabei rausgekommen ist und was man besser machen könnte, das weiß Julian Olk, der mir nun aus Berlin zugeschaltet ist. Hallo Julian.
Hallo Kevin.
Ja, du hast dir den Haushaltsentwurf 2024 angesehen. Gleich vorab erstmal die Frage, sind da irgendwelche Überraschungen dabei?
Nee, nicht wirklich. Der Haushaltsausschuss hatte ja vor 2 Wochen die letzten Änderungen noch mit eingearbeitet. Zum Beispiel eine deutliche Erhöhung der Hilfen für die Ukraine oder auch für den internationalen Klimaschutz wurde noch mehr getan. Und genau das soll jetzt im Bundestag auch so umgesetzt werden.
Ist denn damit die Debatte um das zu verteilende Geld vorbei? Wir erinnern uns alle, es gab ja durchaus einige Bestürzungen in manchen Bevölkerungsgruppen zu dem Thema, wer jetzt von Kürzungen betroffen ist und wer nicht, Beispiel Bauern.
Das ist so, die Debatten waren ja intensiv wie nie wahrscheinlich, ob sie jetzt endgültig vorbei sind. Sie haben zumindest erstmal eine Pause. Es gibt noch so eine große Frage, was das angeht und auch die Schuldenbremse betrifft, weil es die Absprache in der Bundesregierung gibt, wenn wir die Ukraine-Hilfen noch deutlich weiter erweitern müssen, als es jetzt ohnehin schon geschehen ist, dann wird nochmal über eine Aussetzung der Schuldenbremse diskutiert werden. Aber die akuten Kämpfe um einzelne Millionen und Milliarden, die sind jetzt erstmal ausgesessen.
Ja, dass es überhaupt nochmal zu diesen Verteilungsfragen gekommen ist, hat letztlich mit der Schuldenbremse zu tun. Du hast es ja gerade selber gesagt. Wenn du mal auf das Instrument schaust, denkst du, das ist jetzt gestärkt, dadurch, dass wir jetzt einen schuldenfreien Haushalt vorlegen konnten, nach dem Motto, das hat ja jetzt auch mit schwarzer Null geklappt, dann lass uns dabei bleiben?
Erstmal kann man das so sagen, ja. Also es war ja ein Verteilungskampf wie selten zuvor um den Bundeshaushalt und die Schuldenbremse für 2024. Erstmal steht sie. Die Frage ist aber, das hatte ich gerade schon kurz angesprochen, wird sie stehen bleiben? Der Finanzminister Christian Lindner sagt ja auf jeden Fall. Und er wird sicherlich auch alles dafür tun, dass das so bleibt. Das sehen seine Koalitionspartner nur anders. Aber Stand jetzt ist es so, die Schuldenbremse ist gestärkt. Ob sich das Jahr überhalten kann, das muss man dann noch sehen. Also ist noch einiges möglich.
Ja, passend zu der Debatte hast du dir ja auch ein Papier der Wirtschaftsweisen angesehen, in dem die Experten dafür argumentieren, die Schuldenbremse doch zu lockern. Wie sieht dieser Vorschlag genau aus?
Also es gibt 3 Ansätze, die die Wirtschaftsweisen da machen. Der erste ist, dass man die Neuverschuldung abhängig vom Schuldenstand macht. In normalen Zeiten ist es jetzt im Moment so, dass die Schuldenbremse einen Spielraum für die Nettokreditaufnahme von 0,35% der Wirtschaftsleistung zulässt, egal wie hoch verschuldet ein Staat insgesamt eigentlich ist. Und da sagen die Wirtschaftsweisen, das ist zu unflexibel, das ergibt so keinen Sinn. Niedrig verschuldete Staaten können ruhig mal dann in bestimmten Jahren auch ein bisschen mehr vertragen. Und da sagen sie, das sollte man in 3 Stufen anpassen und dann eben diese 0,35% erhöhen, je nachdem, wenn sich ein Land das leisten kann, auf bis zu 1%. Das ist der weitreichendste Vorschlag. Die anderen beiden Vorschläge sind schon länger in der Diskussion. Da geht es einmal um eine Übergangsregelung nach Krisen. Der Gesetzgeber oder der Bundestag vielmehr ist ja in der Lage, eine Notlage zu beschließen. Wenn irgendwie ein Schock passiert ist, haben wir bei Corona länger gesehen, jetzt eben auch im vergangenen Jahr wegen des Ukraine-Kriegs. Und danach springt der aber am 1.1. nach dem Jahr der Notlage wieder auf die alte Schuldenbremse. Die Auswirkungen von solchen Schocks dauern ja aber länger an. Und deshalb sagen da die Wirtschaftsweisen, da müssen wir einen Übergangszeitraum schaffen, dass die Neuverschuldung dann zwar auch wieder begrenzt wird in den Jahren danach, so 3-4 Jahre ist so der Zeitraum, um den es geht, aber dann eben nicht so abrupt wieder ansteigt. Und der dritte, da geht es um die Konjunkturbereinigung, denn die Schuldenbremse lässt ja ein bisschen Neuverschuldung zu, wie wir gerade schon besprochen haben. Und das wird nochmal danach angepasst, je nachdem, wie die Wirtschaft gerade läuft. Läuft sie schlecht, kann man sich ein bisschen mehr verschulden, um was dagegen zu tun, läuft sie gut. Wird das als Regel gesehen, um wieder mehr zu sparen, falls dann irgendwann die nächste Krise kommt. Die Schätzmethode dafür, für diese Konjunkturkomponente, ist aber ziemlich umstritten und die könnte man dann entsprechend anpassen.
Klingt alles danach, als würde es darauf hinauslaufen, dass man sich selber nicht mehr solche Fesseln anerlegt, wenn es um die Finanzplanung geht. Da stellt sich für mich natürlich die Frage, gab es auch Stimmen im Sachverständigenrat, die vielleicht empfohlen haben, die Schuldenbremse komplett zu kippen, wie es ja auch manchmal in der Debatte vorgetragen wurde?
Die gibt es grundsätzlich schon. Der Sachverständigenrat ist ja sehr breit aufgestellt. Ein Mitglied, in dem Fall Martin Werding, wird von den Arbeitgebern nominiert. Ein Mitglied, das ist Achim Truger, wird von den Gewerkschaften nominiert. Das heißt, es ist so ziemlich die ganze Bandbreite abgebildet. Und Achim Truger zum Beispiel ist natürlich kein Freund der Schuldenbremse und plädiert auch für noch deutlich schärfere Reformen oder auch einen Paradigmenwechsel in dem Sinne, was die Schuldenpolitik angeht. In dem Fall ist es den Sachverständigen aber gelungen, sich auf eine gemeinsame Position zu einigen. Und deswegen ist es kein Thema in diesem Gutachten, sondern es ist eine gemeinsame Position aller fünf der ganzen Bandbreite im Sachverständigenrat. Und deswegen sind die Reformen auch ein Stück weit komplizierter als diese großen Sachen. Was oft diskutiert wird, ist ja auch sowas wie Investitionen von der Schuldenbremse auszunehmen. Auch damit beschäftigen sie sich in dem Fall gar nicht, sondern sie haben eben einen Konsens gefunden, um zu ermöglichen, eine gemeinsame Position da reinzugeben und nicht nur einfach die Position, die jeder Einzelne hat, nochmal wiederzugeben und am Ende keinen Mehrwert zu bieten.
Das heißt, schon ein recht breit getragener Kompromiss. Was mich natürlich interessiert ist, sind wir denn grundsätzlich in der Lage, jetzt tatsächlich unsere großen Aufgaben auch mit der Schuldenbremse zu lösen? Weil wir haben sie ja jetzt nun mal und dass sie abgeschafft wird, ist ja zunächst einmal nicht kurzfristig zu erwarten.
Nein, eine Abschaffung liegt überhaupt nicht auf dem Tisch und wird auch nicht verfolgt. Also es gibt in der Regierungskoalition bei SPD und Grünen sicherlich auch manche, denen das ganz lieb wäre. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass auch da die meisten sagen, wir brauchen schon eine Schuldenbremse, wir brauchen nur eine andere, wir brauchen eine angepasste. Das heißt, ich glaube auch nicht, dass Mittel, über Langfristigkeit sollte man nicht so viel spekulieren, aber sagen wir mal so, mittelfristig bleibt die Schuldenbremse auch auf jeden Fall erhalten. In welcher Form? Das ist eben genau die Debatte jetzt.
Haben denn die Reformen, die die Wirtschaftsweisen jetzt vorschlagen, die ja doch mäßiger sind als eine komplette Abschaffung, haben die denn aus deiner Sicht eine Aussicht auf Umsetzung tatsächlich? Und wenn ja, was müsste dafür passieren?
Das Spannende in dem Fall ist ja, dass die Politik zerstritten ist in der Frage, wie man die Schuldenbremse reformieren kann. Und man findet bislang in der Bundesregierung keinen so wirklichen Konsens, wo man alle zusammenführen kann. Also wo ist die Mitte der Vorschläge? Also diese Investitionsregel auf der einen Seite nehmen wir mal und nichts verändern auf der anderen Seite. Und die Wirtschaftsweisen machen mit ihren Vorschlägen genau diese Mitte möglicherweise jetzt auf, weil die in ihren Grundsatzpositionen zur Schuldenbremse ähnlich weit auseinanderstehen, wie es die Bundesregierung tut. Und weil den fünf jetzt gelungen ist, da diesen Konsens herzustellen, könnte das echt ein Zeichen sein, dass es auch an der Bundesregierung gelingt. Jetzt kommt das große Aber. Christian Lindner hat heute im Bundestag gesprochen und hat auch wieder erklärt, dass er nicht plant, grundsätzliche Änderungen an der Schuldenbremse zu vollziehen. Diese Änderung der Konjunkturbereinigung, der hat er auch schon mal angesprochen, dass da wird was passieren. Aber die beiden größeren Änderungen, die Übergangsregel und die Neuverschuldung abhängig machen vom Schuldenstand, das sind eigentlich so die großen architektonischen Veränderungen, die man in der Schuldenbremse vornehmen würde. Und auch da hat er ja letztlich gesagt, da steht er eigentlich nicht für bereit. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist schon gestiegen, dass man sowas wie diesen Konsens der Wirtschaftsweisen vielleicht umsetzt. Ob er allzu groß ist, dass das jetzt passiert, auch mit Blick auf den Wahlkampf oder die Wahlkämpfe, die jetzt anstehen, das darf man noch bezweifeln. Aber es ist ein Debattenbeitrag, der sicherlich noch eine wichtige Rolle spielen wird.
Ich glaube, wenn es in Bewegung geht, dann lesen wir es bei euch zuerst. Erstmal an der Stelle vielen Dank, Julian, für die Einblicke.
Sehr gerne.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
Ja, neben der Vorlage des Haushaltsentwurfs hat die Bundesregierung am Dienstag noch eine weitere wichtige Entscheidung getroffen. Wie meine Kollegen Jürgen Klöckner und Josephine Vokuhl herausgefunden haben, will die Bundesregierung dem Vorschlag der EU zur KI-Verordnung zustimmen. Und damit hat der in Brüssel sogenannte AI Act eine gute Chance, tatsächlich umgesetzt zu werden. Über die Details spreche ich jetzt mit Jürgen Klöckner, der mir ebenfalls aus Berlin zugeschaltet ist. Hallo Jürgen.
Hi Kevin, grüß dich.
Ja, im Dezember hatte die EU ja schon einen Vorschlag zur KI-Regulierung vorgelegt. Doch bevor wir jetzt über die deutsche Zustimmung sprechen, um die es hier gehen soll, erklär uns doch einmal kurz, was da überhaupt wie reguliert werden soll.
Kurz ist gar nicht so leicht bei dem Thema. Das Gesetz hat über 200 Seiten, ist also ein Riesenwälzer. Im Grunde geht es um drei Kernaspekte, nämlich einmal die Frage, wie können große KI-Modelle reguliert werden? Das kennt man zum Beispiel, also GPT-4 ist vielleicht vielen ein Begriff von OpenAI, aber auch Gemini von Google oder das Meta-Modell. Die Frage ist hier, wie können die Modelle transparenter werden? Also es muss künftig für diese Modelle eine technische Dokumentation zum Beispiel geben, die Aufschluss über die Trainingsdaten liefert. Es müssen aber auch urheberrechtliche Bedingungen eingehalten werden. Und dann gibt es für kleinere Modelle nochmal niedrigere Auflagen. Also das Gesetz unterscheidet zwischen diesen systemischen Risiken, unter denen man die großen Modelle begreift, und etwas weniger gefährliche Modelle, die auch niedrigere Auflagen einhalten müssen. Da denkt man dann vor allen Dingen an die europäischen KI-Modelle, wie zum Beispiel von Aleph Alpha. Eine zweite wichtige Frage ist, was eigentlich künftig verboten ist. Also ein Beispiel ist die biometrische Identifizierung von Gesichtern im öffentlichen Raum. Und das ist künftig nur dann in Echtzeit möglich, wenn es eine konkrete Gefahr gibt, zum Beispiel eine Terrorgefahr, und nur bei einzelnen Personen. Nachgelagert wiederum, also mit einem kleinen Zeitverzug, wenn man dann in Videomaterial und so reinschaut, ist das quasi überall möglich. Und dann gibt es noch Regularien, die Urheber schützen sollen, dass also verhindert wird, dass urheberrechtlich geschütztes Material verwendet wird, so wie es nicht verwendet werden darf.
Klingt eigentlich insgesamt nach einem recht sinnvollen Regulierungsvorhaben. Jetzt hat es aber natürlich einige Zeit gedauert, bis die Bundesregierung ihre Zustimmung angekündigt hat. Wer hat da warum blockiert?
Also in Deutschland hat vor allen Dingen die FDP den Kompromiss in Frage gestellt. Das deutete sich eigentlich schon vergangenes Jahr an. Da hat sich Digitalminister Volker Wissing sehr kritisch geäußert. Er hat gesagt, das würde Innovationen einbremsen in Europa. Und das können wir uns eigentlich nicht leisten, weil wir weil Europa im Rückstand ist, vor allen Dingen im Vergleich zu China oder USA, die deutlich bedeutendere KI-Unternehmen bislang schon vorgebracht haben. Und was er vor allen Dingen kritisiert hat, ist, dass dieser zweistufige Ansatz eben von KI-Modellen dazu führt, dass die kleineren Modelle weniger reguliert sind und deswegen auch nicht das große Ansehen vielleicht genießen. Also dass das ein niedrigerer Qualitätsstandard dann sein könnte. Und deswegen hat er das hier in Berlin bis zum Schluss, also eigentlich bis gestern, versucht zu blockieren oder zumindest die Bundesregierung zu einer Enthaltung zu drängen. Bei europäischen Gesetzen ist es eigentlich so, dass Deutschland nur zustimmen kann, wenn alle Ministerien dafür sind. Und selbst wenn sich dann ein Koalitionspartner querstellt, kann sich Deutschland nur enthalten. Und das hätte dazu geführt, dass das Gesetz eventuell gescheitert wäre auf europäischer Ebene, weil Frankreich und Italien auch skeptisch sind bei diesem Gesetz.
Wie hat es denn jetzt geklappt, den Wissing am Ende doch noch zu überzeugen und vielleicht auch diejenigen, die ähnliche Kritik vorgebracht haben wie er?
Also der Druck aus der Industrie war dann doch sehr groß. Es haben sich viele Unternehmen am Wochenende zu Wort gemeldet, als dann klar wurde, dass es auf eine Enthaltung, auf eine deutsche Enthaltung hinauslaufen könnte. Es haben sich Die Kreativwirtschaft hat sich zu Wort gemeldet, KI-Unternehmen haben sich zu Wort gemeldet, der KI-Bundesverband, aber auch Startups, die sich sehr empört geäußert haben über das, was sich da andeutet. Und wir können ja gleich nochmal ausführlicher über diese Bedenken sprechen. Und das hat, glaube ich, auch bei der FDP oder zumindest bei Wissing nochmal Druck ausgeübt. Und es wurde dann auch sehr schnell klar in einer Runde am Montagabend, dass das Digitalministerium sehr alleine dasteht in der Bundesregierung mit seinen Bedenken. Und am Ende musste er dann zustimmen. Und er argumentiert allerdings jetzt so, oder das Digitalministerium argumentiert jetzt so, oder auch die FDP, dass deren Bedenken auch aufgenommen wurden. Nämlich, da geht es vor allen Dingen um die biometrische Überwachung. Hier war die Sorge groß, dass das künftig quasi überall eingesetzt werden könnte und damit Gesellschaftsrechte oder zivilgesellschaftliche Rechte angegriffen werden. Und dem möchte man jetzt in nationaler Regulierung entgegenwirken und das sozusagen verhindern.
Ja, ganz spannend finde ich eigentlich, dass die Unternehmen sich in der Stille für Regulierung ausgesprochen haben. Normalerweise haben Digitalunternehmer ja lieber ein bisschen zu wenig als zu viel Regulierung, oder?
Das stimmt, ja. Die sind auch nicht total begeistert von dem, was da in Brüssel geplant ist. Die sagen aber, eine Enthaltung oder dass das Gesetz scheitert, das wäre eigentlich noch schlimmer, als wenn das Gesetz kommt. Denn man blickt auch in andere Länder, wie zum Beispiel China und die USA, die ähnliche Regulierungen planen. Und die Sorge war halt eben groß, dass dann dort die Standards gesetzt werden, an die sich europäische Unternehmen dann halten müssen. Und gleichzeitig, dass dann jedes Land in Europa, die 27 Mitgliedstaaten, dass da jeder macht, was er möchte. Und dann hätte man hier so eine Art Flickenteppich, was natürlich dann noch schlimmer wäre als eine einheitliche Regulierung aus Sicht der Unternehmen. Und deswegen hat man sich so lautstark zu Wort gemeldet.
Nun hast du ja gerade schon die Hoffnungen geschildert, die damit verbunden sind, so früh in die KI-Regulierung reinzugehen, nämlich andere Märkte wie die USA und China auch damit zu beeinflussen bei ihren Regulierungsvorhaben. Wie schätzt du denn die Erfolgschancen dieses Plans ein?
Also eigentlich sind sich alle Industrienationen einig, dass es eine Art KI-Regulierung braucht. Die G7 zum Beispiel hat sich auf gemeinsame Leitlinien geeinigt, auf einen sogenannten Code of Conduct. Und ich denke, dass viele auch auf die EU jetzt schauen, wird das umgesetzt, wie wird das umgesetzt. Da hat die EU schon so eine Art Zeitvorteil, weil sie als erste Industriestaatenbund, wie auch immer man das nennen mag, sozusagen ein großes KI-Gesetz auf den Weg bringt. Insofern kann das schon auch Einfluss haben auf die USA. Ich weiß nicht, ob sich da China von beeindrucken lässt, aber viele US-Firmen sind eben auch auf dem europäischen Markt unterwegs. Insofern hat das schon Einfluss auf die auch. Und damit muss sich dann am Ende auch die US-Regulierung mit auseinandersetzen.
Ja, man hört schon so ein bisschen aus deinen Antworten raus. Ich will aber trotzdem zum Abschluss nochmal die Frage stellen. Heißt die deutsche Zustimmung jetzt, dass der AI Act damit beschlossen ist, oder kann da jetzt noch was dazwischen kommen?
Formal ist noch nichts beschlossen auf europäischer Ebene. Es kann sogar noch sein, dass sich auch der Bundesdigitalminister, also Volker Wissing, umentscheidet. Das ist theoretisch noch möglich. Ja, dann würde das Gesetz wieder in Frage stehen. Es spricht aber vieles dafür, dass das Gesetz jetzt auch kommt. Der nächste Schritt ist am 2. Februar. Dann treffen sich die EU-Botschafter zur Abstimmung und das Europaparlament könnte dann im April folgen. Und dann geht's um die nationale Umsetzung, die dann auch wieder Zeit in Anspruch nehmen würde. Aber auf europäischer Ebene ist das Gesetz eigentlich jetzt fast im Ziel. Man muss auch noch sagen, Frankreich hat sich, glaube ich, auch noch nicht dazu positioniert. Allerdings, wenn Deutschland bei der Zustimmung bleibt, würde selbst ein französisches Veto, auch ein italienisches Veto, daran nichts ändern, dass das Gesetz am Ende kommt. Dafür genügen dann die Mehrheitsverhältnisse.
Dann danke ich dir an der Stelle für die Klarstellung und viele Grüße nach Berlin.
Viele Grüße nach Düsseldorf. Danke, Kevin.
Und das war's auch schon wieder mit Handelsblatt Today für heute. Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today@handelsblatt.com. Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram oder Signal, und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Florian Pape für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Und wenn Sie noch mehr vom Handelsblatt nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, dann lege ich Ihnen unser Probeabo ans Herz. Mit dem Code PODCAST30 können Sie auf der Seite handelsblatt.com/podcast30 einen 30%igen Rabatt auf unseren Jahrespreis bekommen. Damit verabschiede ich mich. Bleiben Sie uns gewogen.
Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. VivoCoach. Wissen, das sich auszahlt. Thank you.